Und es gibt heute jede Menge Demonstrationen in der Stadt. Bei einer bin ich auch dabei. Glaube ich, war das letzte Mal in 80er Jahren auf irgendeiner Friedensdemo oder so. Das wird es heute nicht. Also sie wird hoffentlich, zumindest was meine Person angeht, friedlich sein. Und zwar ist das eine Veranstaltung, wo viele verschiedene Verbände, auch CDU und so weiter, zu aufgerufen haben. Ich bin bei einer Demonstration dabei, wo es um die zu frühe Sexisierung der Kinder geht, in Kindergarten und Schule. Meine Kinder sind groß, aber mir tut das Herz weh, wenn ich an die Kinder der nachfolgenden Generation denke. Jens kommt auch und wir wollen da einfach hingehen. Und aus diesem Anlass ist das Thema meiner Andacht heute Märchenstunde. Ammen-Märchenstunde. Da kommen wir aber noch zu. Und zwar möchte ich heute ein paar Statements geben, Ausdrücke oder, wie soll man sagen, Begriffe, die in der Gesellschaft kursieren und die vom Zeitgeist gesteuert sind und großen Einfluss auf uns Frauen haben wollen. Und damit ich hier nicht alleine ackere, frage ich euch mal, wer weiß, was ein Ammenmärchen ist? Bitte mal um ein paar Bemerkungen. Was ist ein Ammenmärchen? Bitte? Okay, Altweiberfabel. Noch jemand, ein Deutsch-Fan, irgendeine Definition für Ammenmärchen? Okay, die Richtung ist schon ganz gut. Okay, ich will euch mal die offizielle Definition aus dem Duden geben. Ein Ammenmärchen ist eine unwahre, erfundene Geschichte, die für einen naiven, leichtgläubigen Zuhörer gedacht ist. Es ist eine weit verbreitete Ansicht oder Lehrmeinung über die Welt und die Menschen, die aus der Sicht des Sprechers widerlegt ist. Also wir machen hier keine Märchenstunde, nachdem wir jetzt gefrühstückt haben und gucken uns ein paar lauschige Geschichten in der Bibel an und ein paar Geschichten, die sich wie Märchen anhören, sondern wir sind Frauen, die an Jesus Christus glauben und wir beschäftigen uns mit der Realität des Wortes Gottes und diesen Ammenmärchen, die kursieren. Dazu muss ich sagen, in der Bibel ist es zweimal überliefert, dass der Teufel mit Menschen geredet hat. Einmal hat er mit Eva geredet im Paradies und einmal hat er mit Jesus Christus in der Wüste geredet, als er 40 Tage in der Wüste versucht wurde. Das Ziel des Feindes Gottes, des Widersachers, richtete sich gegen Eva und gegen Gott. Und das Ziel war einmal, er wollte Misstrauen bei Eva. Und wir denken ja auch immer an uns, wir sind Evas Töchter, Evas Nachfolger, Misstrauen gegen Gott und gegen sein Wort ins Herz zu sehen. Er wollte die Unwissenheit über Gottes Wort ausnutzen und gegen Gott und gegen die Frau verwenden. Und er wollte die Frau dazu bewegen, sich außerhalb von Gottes Rahmen zu bewegen und in Eigeninitiative ihr eigenes Ding durchzuziehen. So, wenn wir uns mit den Begriffen beschäftigen, die kursieren heutzutage, die wie eine Zeitgeistströmung sind es auch immer andere Sachen. In 20er, 30er Jahren vergangenes Jahrhunderts war es etwas anderes als Mitte der 60er Jahre zum Beispiel. Es kommen immer andere neue Sachen auf. Und der Feind Gottes setzt solche Dinge in die Welt, um uns Frauen auch anzusprechen. Wir sind die Frauen Gottes und er will uns Misstrauen gegen Gott und sein Wort einpflanzen, vom rechten Weg Gottes abbringen und er will uns dazu bewegen, dass wir unser eigenes Ding durchziehen. Und genau wie bei Eva hofft der Feind auf naive, leichtgläubige Frauen, die es einfach übernehmen, was ihnen erzählt wird, die nicht darüber nachdenken, es nicht mit Gott besprechen und auch nicht sich nach Gottes Wort richten. Und deswegen gucken wir uns das an. Der erste Begriff, den ich nehmen möchte, ist der Begriff Feminismus. Feminismus für uns Frauen. Vielleicht könnte Inka dort hilfreich sein. Wo ist sie hin? Weil Inka da viel mit zu tun hatte. Es war ihr Leben. Inka, könntest du uns eine Definition von Feminismus geben? Laut Duden ist Feminismus ein Teil der Frauenbewegung, die vorsieht, dass die Rollenverteilung nicht geschlechtsabhängig ist. Und der Feminismus möchte eine Aufhebung der Herrschaft des Mannes über die Frau in Gesellschaft und im Privaten. Das steht hinter dem Begriff Feminismus. Wir müssen aufpassen, dass wir keine leichtgläubigen, naiven Frauen sind, die einfach übernehmen, was uns so untergeschoben und angeboten wird. Und der einzige Weg ist, dass wir die Realität des Wortes Gottes nehmen und prüfen und uns auskennen in Gottes Wort. Ich möchte das nicht vertiefen jeweils, weil ich nicht genügend Zeit zur Vorbereitung hatte und erst spät eingestiegen bin, aber wir wollen es anschneiden, weil es geht hauptsächlich darum, in diesen ganzen Dingen, in dieser Märchenstunde, dass wir davon abgehalten werden, selber zu prüfen, selber im Wort zu forschen. Mal gucken, was ich über Feminismus habe. Der Feminismus ist eine weit verbreitete Ansicht und Lehrmeinung. Es geht, in 2. Korinther 11 steht, dass wie Eva wir dazu verführt werden sollen, wir sollen wie Eva dazu verführt werden, von der Einfachheit halber gegenüber Christus abgebracht zu werden. Es hat also nicht nur etwas mit Erkenntnis zu tun, die Zeitgeistströmung zu beurteilen und sich ihnen entgegenzustellen, sondern es hat auch was mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Es geht also um Wissen aus dem Wort Gottes, um Hören, was Gott zu diesen Dingen zu sagen hat, und es geht um Beziehung zu Jesus Christus. Jedes für sich alleine reicht nicht, es muss beides sein, weil nur in der persönlichen Beziehung und Liebe zu Jesus Christus bekommen wir die Kraft, uns diesen Dingen entgegenzustellen, denn die Lehren, die in Zeitgeistströmungen auf uns treffen, hast du? 2. Korinther 11. Richten sich immer gegen Gottes Wort. Gegen die Erkenntnis, die in Gottes Wort geoffenbart ist. 2. Korinther 11. Habe ich es richtig aufgeschrieben? Ja. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Wenn Eva schon erwähnt ist, eine Frau erwähnt ist, so sind wir in der gleichen Gefahr. Das heißt, das sind die beiden Dinge, wo wir wachsam sein müssen. Jesus zieht uns immer wieder zu sich hin und er zieht uns immer wieder zu seinem Wort hin, was uns ein realistisches Beurteilungsvermögen gibt. Und hört zu, was ich sage. Ich sage den Begriff erst. Das zweite am Märchen ist, als Frau Beruf und Familie auszuüben, ist erfüllender, als nur Hausfrau zu Hause zu sein. Ich sage nicht, dass christliche Frauen nicht arbeiten dürfen oder dass Frauen, die Christen sind und arbeiten, schlechter sind oder irgendwas. Ich sage, das, was uns Frauen nahegebracht werden soll, ist, dass nur zu Hause als Hausfrau sein nicht so erfüllend ist, wie unter einer Doppelbelastung zu stehen, indem man arbeitet und gleichzeitig Kinder großzieht, seinen Haushalt hat, Ehefrau ist und so weiter. Auch hier hofft der Feind darauf, dass wir nicht im Wort Gottes nachgucken und dass wir nicht in unserer Beziehung zu Jesus Christus nachfragen, was Jesus möchte. Wenn wir verheiratet sind und eine Familie haben, mit dem Mann besprechen und raten, gucken, wie ist die finanzielle Situation, sind wir knapp, haben wir nicht genug, dann ist trotzdem die Frage, soll die Frau arbeiten oder will Gott sich verherrlichen, will Gott helfen, dass trotz Mangel es reicht. Wir erleben das alles. Wir erleben Frauen, wo Gott den Weg geht, dass sie mitarbeiten. Und wir erleben es aber auch, dass Frauen zu Hause bleiben und mit weniger auskommen. Gottes Wort sagt einen sehr schwierigen Ausdruck. Sie sagt, die Frau wird selig werden durch Kinder kriegen. Es gibt Frauen, die entscheiden sich, keine Kinder zu bekommen, aus materiellen Gründen. Das ist ein Grund, der von der Bibel her nicht zählt. Die Frau wird selig werden durch Kinder kriegen. Dieser Ausdruck selig ist etwas, das hat etwas mit innerer Erfüllung zu tun. Das hat etwas mit Reifen, ja, eine Art Erfüllung und Verstehen, ein Verständnis zu bekommen durch das Kindergroßziehen. In Sprüche 31 finden wir, dass Gott es sich so gesagt hat, dass die Frau Anerkennung bekommt durch die Kinder und durch die Familie für das, was sie tut, erstens. Und er sorgt dafür, dass wenn sie treu ist und ihre Aufgabe in der Gottesfurcht und in Treue erledigt, dass auch von außen Anerkennung kommt, dass Menschen das sehen und honorieren, verspricht uns Sprüche 31. Die Frau bekommt einen guten Ruf, es spricht sich rum. Die Frage ist, ist wirklich materielle Not in der Familie? Ich weiß, dass Frauen unterschiedliche Gründe haben zu arbeiten, aber ich habe selber 5 Kinder großgezogen. Trösten, helfen, erziehen und sich den Kindern zuwenden, kostet Lebenssubstanz. Das macht man nicht nebenbei. Das kostet Lebenssubstanz. Ja, man gibt sich selber hin, damit die Kinder groß werden. Das ist nicht nur irgendeine Arbeit, sondern das ist wirklich eine Berufung, die ich mit ganzer Überzeugung und Kraft machen muss. Aber auch, wenn ich über die Familie hinaus mich noch Menschen außerhalb meiner Familie zu wenden, dann brauche ich doch Zeit. Die Bibel spricht oft von guten Werken, die die Frauen tun, die ein Zeugnis sind, die Menschen ansprechen. Auch das kostet Zeit und Kraft. Ich muss im Wort Gottes lesen, was sagt das Wort Gottes darüber, aber auch die Beziehung zu Jesus Christus haben, weil man als Hausfrau und Mutter zu Hause in Phasen kommt, wo es langweilig und öde ist, sein kann, wo man viel Spannung und Druck aushalten muss durch Ungehorsam der Kinder, das erzeugt Spannung und Druck. Und es ist manchmal ein guter Ausweg, vielleicht nochmal rauszugehen und mal anderes zu denken oder es als Alternative zu sehen, einen Teil der Zeit doch woanders reinzugeben. Ich kenne euch, nicht alle, die hier sind, aber viele von euch, ihr prüft das, ihr fragt Jesus, soll es sein? Bleibe ich nur zu Hause? Kommen wir mit weniger klar? Und es ist wichtig auch. In der Beziehung zu Jesus bekomme ich neue Kraft jeden Tag. Die Güte und die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Das brauche ich auch als Hausfrau und Mutter, die ich zu Hause bin. Ich lebe davon, dass ich immer wieder neuen Mut und Hoffnung habe, denn ich muss für die Kinder fröhlich sein. Ich muss für die Kinder und für meinen Mann Kraft haben, für die Menschen, die Gott um mich herum stellt. Ein drittes am Märchen, es ist weit verbreitet und für leichtgläubige Mädchen. Das lautet, erst zusammenziehen und dann sehen, ob man zusammenpasst und dann eventuell noch heiraten. Was sagt der Sprecher dieses Buches dazu? Wer ist der Sprecher dieses Buches? Ja, Gottes, Gott und der Heilige Geist. Genau, der Sprecher dieses Buches sagt dazu, finden wir in Matthäus 19, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, Jesus selber sagt das, er wird seiner Frau anhängen, sie werden ein Fleisch sein und dann fügt Gott zusammen. Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, in der Phase, wenn ich einfach nur zusammenziehe und gucke, ich halte es 2-3 Jahre miteinander aus, das Verliebtsein ist weg, der Alltag beginnt, manchmal Langeweile, das Kribbeln ist weg, deute ich das vielleicht als, ach, wir passen nicht so gut zusammen. Aber Gott hat es in den Menschen hineingelegt, dass wenn sie eins werden, dass ein Zusammenfügen anfängt. Es ist nicht so ein komplettes Zusammenfügen, als wenn Gott seinen Segen drauf gibt, aber es entsteht eine Bindung, die nicht wieder auseinandergerissen werden soll. Aber im Alten Testament, da durften sich doch die Menschen scheiden lassen. Da gab es den Scheidebrief. Ja, sagt Jesus, den gab es zwar, ihr dürftet euch scheiden lassen, aber warum? Wegen der Härtigkeit eurer Herzen, weil eure Herzen so hart sind. Und dieses Problem hat ja Jesus gelöst am Kreuz. Erstens hat er die Feindschaft zwischen Mann und Frau, an der Teufel Jahrtausende gearbeitet hat, dass Männer und Frauen nicht miteinander klarkommen. Auch diese Feindschaft hat Jesus am Kreuz von Golgatha getragen, dass Männer und Frauen wieder miteinander auskommen können. Und wenn das Hauptproblem Herzenshärtigkeit ist, dann können wir auch als Mann und Frau, wenn es schwerer wird, zusammenbleiben. Ich lebe in der Gemeinde, viele von euch leben auch in der Gemeinde und wir wissen um das Auf und Ab bei Ehepaaren. Da kann man kein leichtes Wort drüber bügeln, das geht nicht. Sondern es ist ein Gebiet, was immer noch viel Leid und viel Not mit sich bringt und viele Gebete, viel traurige Frauen, manchmal auch traurige Männer. Aber es geht hier um die Tendenz, dass man erst probiert und dann, wenn man denkt, ja, wir passen ganz gut zusammen, dann entscheidet man sich auch zu heiraten. Gott möchte uns zusammenfügen und dann, bis der Tod uns scheidet, durchgehen. Gottes Konzept war von Anfang an ein Partner, finden wir auch in Matthäus 19. Von Anfang an war es nicht so. Ein Mann und eine Frau, ein Leben lang. Und mit Jesus kommt auch die Feindesliebe. Wie oft ist der Mann der Feind? Wie oft passiert das im Alltag? Und Jesus sagt, in seiner Liebe können wir unsere Feinde sogar lieben. Also können wir auch unseren Mann, der uns manchmal zum Feind wird, lieben. Was nützt es, wenn wir nur die lieben, die uns auch lieben? Das ist doch auch ein Zeugnis, oder? Es ist ein Zeugnis, einen schwierigen Ehemann zu haben oder einen Mann, eine schwierige Ehefrau zu haben und sie trotzdem zu lieben. Das ist doch das Zeugnis. Die vierte Sache, vierte am Märchen, das ich habe, ist, dass wir freie Wahlmöglichkeit haben für einen sexuellen Partner und für andere sexuelle Lebensformen. Es ist ganz stark im Kommen. Das kriegt ihr ja auch alle mit durch die Medien. Und ich bin da bereit, hier zu stehen und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ich forsche im Wort, ich gucke nach. Gott, was ist deine Idee gewesen? Was ist dein Konzept gewesen? Ich schließe mich dem Sprecher dieses Buches an. Matthäus 19, von Anfang an war es so, ein Mann und eine Frau. Nicht eine Frau und ein Mann, sondern es war ein Mann und eine Frau. Und da ist auch die Frucht. Frau und Frau können keine Kinder kriegen. Mann und Mann können auch keine Kinder kriegen. Nur Mann und Frau können Kinder kriegen. 5. Mose 6, 2 und 7. Bitte, ihr Mütter, schreibt euch die auf, die ist ganz wichtig. Wir müssen unseren Kindern davon weitererzählen. Wir Frauen, wir müssen ihnen erzählen. Ein Mann und eine Frau. Weil die Kinder werden mit dem Status quo groß, dass alles erlaubt ist und auch alles richtig ist. Und wir dürfen nichts dagegen sagen. Aber wir müssen unseren Kindern zu Hause erzählen. Wir müssen, wenn sie auf der Straße ein Pärchen sehen, ein gleichgeschlechtliches Pärchen sehen, müssen wir mit ihnen drüber reden. Ja, das ist auch der Grund, warum ich auf die Straße gehe und sage, ich bin hier und sage, nein, das ist nicht richtig so. Ich möchte das nicht. Und ich hoffe, Gott schenkt Gnade und er hält das auch noch auf, was sich ausbreitet immer mehr. durch das Lesen des Wortes Gottes und in der Beziehung zu Jesus Christus kommt auch die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, nein, ich möchte auch nicht gleichgültig sein. Ich möchte nicht sagen, ach, lass die doch machen, ich lebe in meiner frommen Blase und wir machen unser Ding in der Gemeinde. Möchte ich nicht. Ich möchte mit meinen Kindern, meinen Enkeln drüber reden und auch, wenn ich mich mit Kindern unterhalte. Der fünfte Punkt ist ein Ammenmärchen. Der Staat kümmert sich um die Eltern, wenn sie alt sind. Wir haben einige Frauen, gute Vorbilder in der Gemeinde, die ihre Eltern gepflegt haben und ihnen beigestanden haben bis zum Tod. Ich bin da ganz, ganz froh drüber, weil ich brauche diese Vorbilder, ich brauche euch, die ihr durchgehalten habt und treu geblieben seid, damit ich auch treu bleibe. Ich möchte das so gerne. Klar, das vierte Gebot, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das Gott dir gegeben hat. Aber in Sprüche 23, 22 steht auch was sehr Herzzerreißendes. Da steht, vergess deine Mutter nicht, wenn sie alt ist. Sprüche 23, 22. Vergess oder auch verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt ist. Eine besondere Verheißung ist auch dafür Psalm 41, die lese ich mal. Muss ich immer an meine Mutter denken. Meine Mutter hat ihren Mann 18 Jahre gepflegt. Er war halbseitig gelähmt, hat die letzten 18 Jahre seines Lebens in der Wohnung verbracht. In Psalm 41 steht, Vers 2, wohl dem, der sich des Schwachen annimmt. Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden und ihn nicht preisgeben dem Willen seiner Feinde. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager und du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit. Darüber muss ich oft nachdenken. Meine Mutter ist 79 geworden und sie hat vor 4 Jahren ist mein Vater gestorben, davor hat sie 18 Jahre meinen Vater gepflegt und es ist Lebenssubstanz da reingegangen in diese Pflege. Wenn es noch ein bisschen weiter gegangen wäre, habe ich immer gedacht, Patient lebt, Pfleger tot. Und dann wäre das Dilemma groß gewesen. Sie hat sich seiner erbarmt, sie hat sich des Schwachen angenommen und hier stehen so viele gute Verheißungen da, auch für meine Mutter. Ich habe ihr diesen Psalm auch weitergegeben. Aber da sie so viel Lebenssubstanz verloren hat, geht es ihr nicht gut und sie ist krank und alt. Aber was ich festgestellt habe durch diese lange Phase, dass sie ganz weich gegenüber Jesus Christus geworden ist. Sie ist Gott nahe gekommen. Und wenn sie zu Jesus geht, dann ist sie, kommt sie nicht aus einer großen Distanz, einem katholischen Christentum zu Gott, sondern sie ist Gott so nahe gekommen durch das Elend und durch die Pflege. Und Gott hat ihr so oft geholfen. Das war toll. Und da habe ich es neulich erlebt. Sie hat Schlafstörungen, sie hat 3 Nächte nicht geschlafen und hat am ganzen Körper gezittert und geschlottert, hat angerufen, kannst du vorbeikommen, ist so schlimm alles. Und dann sind wir erstmal zum praktischen Arzt. Und der hat gesagt, sie muss zum Neurologen, gleich am nächsten Tag einen Termin gekriegt. Und ihr ging es so schlecht, dass ich gesagt habe, Mama, wenn wir nicht zusammen beten, das geht mir so an die Substanz, dann schaffe ich diesen Tag nicht. Wir müssen zusammen beten. Ja, ist gut, hat sie gesagt. Dann haben wir zusammen gebetet. Wir erstmal zum Allgemeinmediziner. Die hat gesagt, gut, sie gehen gleich zum nächsten Tag zum Neurologen. Aber da kommen viele Leute, richten sie sich auf 8 Stunden ein, nehmen sie Essen und Trinken mit. Das wird lange dauern im Wartezimmer. Ja. Und dann bin ich nicht zum Frauenkreis gegangen. Kirsten hat den Frauenkreis gemacht. Wir sind zu dem Neurologen gefahren. Und dann hat Gott eingegriffen. Das war so toll, weil ihr ging es körperlich wirklich nicht gut. Wir kommen dahin. Nur an diesem Tag sollte die offene Sprechstunde sein. Und die Sprechstundenhilfe sagt uns, nee, also eine offene Sprechstunde ohne Termin gibt schon ganz lange nicht mehr. 1 Jahr schon nicht mehr. Ne? Sie können keinen Termin haben heute Morgen. Ne? Und dann hat sie gefragt, was meine Mutter denn hat und sagt sie, nein, wir machen das ganz anders. Sie gehen jetzt sofort dort in die Kabine rein und der Arzt, der kommt auf dem, wie heißt das, auf dem kurzen Arbeitsweg oder wie das heißt, kurzen Dienstweg zu ihnen. Und da haben wir gesessen, wir haben gekichert und gelacht und haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Gott sorgt für sie, dass sie nicht warten muss, weil sie so schwach ist. Packt uns dort in die Kabine, der Arzt kommt. Und dann hat er ihr erstmal eine gute Nachricht gegeben, die ihren Befürchtungen geholfen hat. Und hat dann ihr etwas verschrieben, dass sie erstmal zur Ruhe kommt und schlafen kann. Das war gut und wichtig. Und dann sind wir rausgekommen und wir haben nur gegrinst. Und meine Mutter hat genau gewusst, das war Gottes Fürsorge für sie jetzt, dass wir dort nicht so lange bleiben müssen. Das hat mich wirklich gefreut. Ja. Und das ist auch dieses, der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager. Du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit. Und ich glaube, dass wir diese Sachen nur erleben, wenn wir uns aussetzen, wenn wir kommen und mitmachen, soweit es möglich ist. Es bedeutet Verzicht, die Eltern zu pflegen. Es kostet Zeit, vielleicht auch Rentenpunkte, wenn ich wieder voll im Arbeitsleben bin. Und manchmal hindert das Pflegen und Besuchen der Eltern auch eine zerstörte Beziehung. Das ist auch so schwierig. Manchmal muss man sich beugen und den ersten Schritten wieder einen Neuanfang machen, in eine Beziehung hinein, die zerbrochen war. Aber das Gute ist, der Sprecher dieses Buches und auch Jesus Christus selbst, wenn wir zu ihm gehen und zu ihm rufen, er hilft uns auf diesem Weg. Jetzt ein Ding, das ist hauptsächlich für christliche Frauen. Lasst euch ermutigen, das sechste Ammenmärchen ist, lasst Kindern die Wahlfreiheit und Selbstbestimmung, wenn du sie zwingst, zum Gottesdienst zu gehen, wenden sie sich von Gott ab. Hier geht es um Kinder. Es geht nicht um Erwachsene oder ältere Teenies. Es geht darum, um Kinder, die bestimmen wollen, dass sie nicht zum Gottesdienst gehen, dass sie maulen, die Kämpfe und das Ringen, das man als Mutter hat. Lasst euch nicht entmutigen. Jesus sagt einmal, lasst die Kinder zu mir kommen. Als Kinder tragen wir sie zum Hause Gottes oder als Babys tragen wir sie zum Hause Gottes und als Kinder schieben wir sie oft zum Hause Gottes. Ja? Es geht nicht anders. Aber in Sprüche 22,6 steht was Tolles. Gewöhne einen Knaben an den Weg, wenn er jung ist, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt ist. 2. Timotheus 3, 14 und 15 sagt Paulus über Timotheus, dass er von Jugend auf das Wort Gottes gehört hat. Hat gute Frucht in ihm gebracht. Jesus war gerade mit 12, kritisches Alter, war mit seinen Eltern im Tempel in Jerusalem. Da hat er mit den Pharisäern, Schriftgelehrten gesprochen. Wir sollen nicht müde werden, Gutes zu tun. In der Beziehung zu Jesus bekommen wir immer wieder neue Kraft. So, jetzt habe ich das letzte am Märchen. Das ist weit verbreitet, ungeprüft und es ist in allen unseren Genen. Und das ist, es gibt keinen Gott. Es gibt Gott, aber er ist ganz weit weg und macht sein Ding und interessiert sich nicht für mich persönlich. Es gibt Gott und leider kennt er mich auch. Aber er ist unberechenbar und ein zorniger Gott, der lauert, ob er bei mir Sünde findet. Das sind alles weit verbreitete, wie war die? Nochmal gucken, das war so eine tolle Definition. Unwahre erfundene Geschichte, die für einen naiven, leichtgläubigen Zuhörer gedacht ist. Eine weit verbreitete Ansicht oder Lehrmeinung über die Welt, über Gott und über die Menschen, die aus der Sicht des Sprechers widerlegt ist. Gott sagt, ich bin da, sein Name ist Immanuel. Er ist uns in der Bibel überliefert. Immanuel heißt Gott mit uns. In Jesus, Gott rettet, heißt Jesus Christus, Gott rettet. In Jesus kam er uns nahe und seine Liebe zu dir und mir hat er am Kreuz bewiesen. Weil Gott wusste um diese Trennung, die zwischen Gott und Menschen ist, dass wir nicht zu Gott hinkommen können. Er wusste um diese Trennung, weil Gott ein heiliger, liebender Gott ist und wir sind die gefallene, sündige Menschheit. Hat er seinen Sohn auf die Erde gesandt und hat gesagt, ja, ich bin und bleibe heilig und der Mensch bleibt sündig. Ich bin die Liebe und kann keine Gemeinschaft haben, aber ich lege meinen Zorn auf Jesus Christus. Ich lege die Trennung und den ganzen Mist der Menschen auf den Sohn, auf meinen Sohn Jesus Christus. Und in Jesus kann man Gemeinschaft mit Gott haben. Er ist die Brücke zwischen Gott und Mensch. Dort hing Jesus und nahm alles auf sich, damit wir Gott wieder nahe kommen können. In diesem Buch, was aufgeschrieben ist, ist ein ganzer Bogen gespannt. In Gottes Wort, das er uns gegeben hat, findest du den Anfang der Schöpfung, den Anfang der Menschheit bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Alles findest du hier und du kannst und sollst es nachlesen. Glaube nicht den Märchen, dass es keinen nahen Gott gibt. Gott ist nah. Er kam nah durch Jesus Christus. Es steht Weihnachten vor der Tür. Und du kannst überlegen, ob du ein Weihnachten willst, wo es nur um Form, um Lametta, um Geschenke geht, oder ob es wirklich auf den Grund geht, ob du prüfst, ob Gott wirklich nahe kommt in Jesus Christus. Aber das ist noch nicht alles. Auch heute Morgen spricht Gott zu dir. Er spricht nämlich in die Herzen hinein durch seinen Heiligen Geist und sagt, komm zu mir, sei nicht mehr ferne. Komm, ich will dir nahe sein. Heute Morgen kannst du Gott nahe kommen und einen Anfang machen, nicht mehr ferne zu sein, sondern in Jesus Christus nahe zu kommen. Ja, das waren die Ammenmärchen, die erfundenen, unwahren Geschichten. Wir stellen dem die Realität des Wortes Gottes gegenüber und wir sind herausgefordert zu prüfen, nicht leichtgläubig zu sein, auch über das, was ich sage. Ihr könnt es nachlesen. Und dazu möchte ich Amen sagen.